Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Morgenversammlung unter dem Thema Für den Glauben kämpfen. Dazu wird heute Morgen Bruder Sven Barth sprechen. Ich lese uns aus 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben, hat Paulus dem Timotheus geschrieben. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, du hast uns hineingestellt in eine Zeit, wo es in besonderer Weise auch zu kämpfen gilt. Aber Herr, du zeigst uns, wie wir kämpfen sollen, und wir dürfen da auch von Paulus lernen. Er hat Glauben gehalten, aber dann auch ganz praktisch dir nachgefolgt. Und so wollen wir auch die Morgenstunde aus deiner Hand nehmen. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, uns das zu sagen, was wir brauchen. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Das Thema heute Morgen ist: Lasst uns für den Glauben kämpfen. Und ich denke, es ist wichtig, gerade in unserer Zeit, wo wir in einer Zeit leben, wo man gerade in Bezug auf religiösen Terror, das, was wir so in unseren Medien sehen, der radikale Islam, dass wir diesen Begriff für den Glauben kämpfen für uns gut definieren müssen. Auch im christlichen Bereich ist von Menschen, die nicht wiedergeboren waren, viel Leid geschehen in der Kirchengeschichte. Aber über uns, Nachfolger Jesu Christi, denkt man ja in der Regel, Nachfolger Jesu, die halten die linke Wange da, wenn einer ihnen auf die rechte schlägt. Oder die erdulden alles, die sind sehr sanftmütig. Und ja, das stimmt. Aber viel in der Bibel wird uns berichtet vom Glaubenskampf. Wir, du und ich, wir sollen kämpfen. Und das haben manche Geschwister, manche Nachfolger Jesu gar nicht auf dem Schirm, dass wir auch für den Glauben kämpfen dürfen. Epheser 6,12 zum Beispiel: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber die Frage ist, um was dreht sich unser Kampf? Für was kämpfen wir? Gegen wen kämpfen wir? Und vor allem, wie kämpfen wir? Das ist wichtig für uns. Der Herr Jesus sagt mal, sein Reich ist nicht von dieser Welt, und seine Nachfolger kämpfen nicht mit irdischen und fleischlichen Waffen, sondern mit den Waffen, die uns der Herr Jesus zur Verfügung gestellt hat. Und genau das wollen wir heute Morgen miteinander betrachten. Es gibt viele Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, gerade in unserer Zeit. Wir kämpfen gegen den Teufel, wir kämpfen gegen unser eigenes Fleisch. Aber Judas, der hat nochmal einen anderen Schwerpunkt, nämlich der Judas, der Bruder des Herrn Jesus, er weist die Gläubigen auf einen ganz speziellen Kampf hin, und den wollen wir uns heute Morgen nochmal vor Augen führen. Es ist einfach ein Stück weit eine Grundsatzpredigt, wo wir uns erinnern wollen, ja, Gläubige, hoppla, wir kämpfen auch, dazu sind wir aufgefordert, aber nochmal, gegen wen und vor allem, wie sieht unser Kampf in der Praxis aus? Und das wollen wir lernen aus dem Judasbrief, den wollen wir miteinander aufschlagen, Judas. Und ich lese uns mal den Vers 3 zu Anfang und das sehen wir als erstes, die Aufforderung des Glaubens. Nochmal, Nachfolger Jesu, du und ich, die wir zum Herrn Jesus Christus gehören, wir kämpfen. Und das sagt der Judas in Vers 3, er sagt, Geliebte, das heißt Gläubige, Wiedergeborene, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Judas hatte ein großes Anliegen, er wollte die Gläubigen daran erinnern, was für ein großes Geschenk wir im Glauben haben. Er wollte ihnen von dem Heil in Christus, von dem Heil, das wir im Evangelium für uns in Anspruch genommen haben, diese wunderbaren Segnungen, dass das Leben jetzt ein Ziel hat. Wir leben zur Verherrlichung Gottes. Und das war das Ziel des Judas. Aber er schwenkt nochmal ein Stück weit um. Er gibt nochmal einen Schwerpunkt. Er sagt, aufgrund dessen, was bei euch in der Gemeinde geschieht, auch in dieser Zeit, wo gewisse Strömungen in die Gemeinde reinkommen, ist es mir ein Anliegen, dass ich euch von dem Heil schreibe, ja. Aber dass ihr für dieses Heil, für diesen Glauben, der euch überliefert worden ist, dass ihr dafür kämpft. Kämpfen, das Wort kämpfen hier, das kommt eigentlich hier nur in diese Verbform kommt hier nur einmal vor, aber sie kommt in der Bibel an anderer Weise im Substantiv vor und in andere Verbformen. Judas nimmt hier diesen Begriff und sagt, ihr Gläubigen, ihr sollt beständig in einer Bereitschaft sein des Kämpfens. Dieses Wort steht immer Zeitform, wo heißt du selbst. Bist dafür verantwortlich, dass du diese Stellung, diese Haltung einnimmst, für diesen wunderbaren Glaube des Evangeliums zu kämpfen. Dieses Wort Kämpfe heißt auch, und es gefällt mir sehr gut, entschieden eintreten. Unser Glaube ist so kostbar, es ist wie die Perle, es ist wie der Schatz, der verborgen war, der Herr Jesus selbst. Und er sagt, es ist so kostbar, dass du alles daran setzen sollst, die Gemeinde, wir selbst, dass wir dafür eintreten. Das Gleiche sagt auch der Paulus zu seinem Timotheus, als er ihm die Aufforderung gibt, im 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Auch hier wieder, Timotheus, kämpfe beständig dafür, kämpfe zu deinem eigenen Interesse und es ist ein Befehl. Es ist nicht etwas, was du dir aussuchen sollst. Nochmal. Das, was dir anvertraut ist, ist so kostbar, trete dafür ein. Es ist gut, wenn wir uns mal diese Umstände gerade beim Timotheus ein bisschen näher betrachten. Timotheus war ja ein relativ junger Mann noch. Er war, man geht so davon aus, 40 Jahre. Und er war ja vom Charakter her so ein bisschen ein Scheuer, ein bisschen ein Ängstlicher. Aber Paulus sagt dem Timotheus, ich lasse dich in dieser Gemeinde zu Ephesus zurück, ich fahre nach Mazedonien und bitte schau, dass in dieser Gemeinde gewisse Dinge wieder ins rechte Licht gerückt werden. Ja, dort sind Irrlehrer eingedrungen, Paulus führt das aus im 1. Timotheus 1, er sagt, es sind Leute eingedrungen, die fremde Lehren bringen. Er sagt auch, es sind Leute, die, man kann nicht genau, es waren wahrscheinlich Jüdische, die so ein bisschen auch zur Vorgnosis tendierten. Er sagt, du musst diesen Leuten gebieten, die falsche Lehren in die Gemeinde bringen, die sich, er sagt, um Legende und Streitfragen, das heißt um unnützes Zeugs drehen, die nicht dazu dienen, dass du im Glauben erbaut wirst, sondern die bringen nur Streitfragen hervor. Und dazu sollst du letztendlich ja, die Haltung einnehmen, kämpfe für diesen Glauben. Da sind Irrlehrer eingedrungen, die, Paulus sagt es im 1. Timotheus 4, die Lehren von Dämonen bringen, ja, fremde Geister hineinbringen. Und er sagt ihnen, woran besteht das? Was sind diese Lehren von Dämonen, die in die Gemeinde eindringen? Dann denkt man ja, das muss ja eine Riesenbombe sein. Ja, vielleicht heute wird man sagen, oh, die charismatische Bewegung und. Er sagt, nee, das ist viel profaner. Diese Irrlehrer, die kommen in die Gemeinde und sagen, ihr müsst euch von gewissen Speisen enthalten und ihr dürft nicht mehr heiraten. Sprich, das Zölibat. Paulus sagt hier, du musst gegen solche Lehren, ja, und da denken wir, ja, das ist ja gar nicht so gravierend, gegen solche Lehren musst du entschieden eintreten. Das waren Menschen, die das Evangelium verkehrt haben und eine gewisse Gesetzlichkeit gebracht haben. Die haben gesagt, zu Jesus musst du noch dazu tun. Wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht enthältst, wenn du heiratest, dann bist du kein echter Gläubiger. Das heißt, sie haben den Menschen Bürden aufgeladen, die das Evangelium so nicht kennt. Sie haben Nebensächlichkeiten zu Hauptthemen gemacht, was untereinander Streitfragen gebracht hat. Und ich denke, diese Zeit von damals, die ist gar nicht so fern von unserer Zeit. Ja, auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, und das ist die Menschen drin, der Mensch kann das Allerbeste, was er empfangen hat, so verdrehen, wenn er davon abweicht, dass im letzten Ende ein Chaos da rauskommt. Und es ist einfach auch so, dass der Mensch dazu neigt, einmal, er wird zu lax im Evangelium, er weicht alles auf. Die andere Seite, er macht seine eigenen Gesetze daraus. Und ich denke, auch hier sind wir manchmal in der Gefahr, wir müssen uns immer wieder in der Spur halten zu gucken, bin ich in der Spur des Evangeliums, in der Spur des Herrn Jesus Christus, in der Lehre der Bibel. Ich habe jetzt wieder vor nicht allzu langer Zeit mit einem Geschwister gesprochen, die gesagt hat, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die hat mich kaputt gemacht. Ja, so viel, also sie hat mir das ein bisschen erzählt und da habe ich nicht mehr gesehen, dass da auch diese Leiter gerade nicht mehr Diener Christi waren, sondern es waren Diktatoren. Und die haben den Leuten immer wieder Dinge aufgelegt, immer wieder Bürden auf die Schultern gelegt, wo gesagt haben, wir wollen mit dem Glauben so nichts mehr zu tun haben. Die Gefahr besteht auch hier, dass wir Menschen, die sich da eindrängen, sagen, wir machen unsere eigenen Regeln, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Ansichten, wie Gemeinde zu laufen hat. Ich habe das ein Stück weit auch selbst in meinem Glaubensleben auch erleben dürfen. Ich bin mit 24 zum Glauben gekommen. Das Erste, wo es mich hingezogen hat von meiner naturellen Neigung, war, ich bin in die Charismatik abgewandert. Das fand ich cool, da war alles locker. Aber selbst dann, obwohl ich noch kein biblisches Wissen hatte, wusste ich, also viele Dinge, die da geschehen, die sind sehr fragwürdig. Ja, und dann bin ich irgendwann mal rausgegangen, habe Menschen kennengelernt, die das schon durchgemacht haben und bin dann später aber auch in Gemeinden gegangen, wo genau das Gegenteil war. Da hat man nicht mehr in allererster Linie nach deinem Glauben gefragt, bist du bekehrt, sondern was steht in deinem Wohnzimmer? Steht da so ein viereckiger Kasten, wie kleidet sich deine Frau und, ihr versteht mich. Das ist schwierig. Wir stehen in der Gefahr, und das war in der Gemeinde zu Timotheus, wo es dann nicht mehr um das Evangelium geht, sondern wie lang sind deine Haare, wie lang ist der Rock, soll jeder für sich ein Stück weit auch mit Gott klar machen. Aber das sind nicht die Grundlagen, die Fundamente des Glaubens. Paulus sagt, bezüglich falscher Lehren, ob sie links oder rechts rum sind, du musst dafür eintreten. Du musst diesen Leuten gebieten, du musst dafür kämpfen. Vielleicht ist unter uns jemand, der sagt, oh, das ist gar nicht so weit entfernt von meiner Gemeinde oder mit dem, was ich gerade auch in meinem Glaubensleben erlebe. Wie geht man dann vor? Wie kämpft man? Ja, für alle diejenigen, die jetzt sagen, es ist gut, dass der Prediger mich ermutigt, mal so richtig in die Vollen zu brechen, ist wichtig, dass wir wissen, wie wir kämpfen. Und das sagt der Paulus dem Timotheus auch im 2. Timotheusbrief in Kapitel 2. Und ich denke, das ist ganz praktisch. Ja, wir alle kommen mal in Situationen, wo wir herausgefordert werden, wo wir gewisse Dinge auch ansprechen, aber wie sprechen wir sie an, wie kämpfen wir? Paulus sagt 2. Timotheus 2, Vers 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Wir Nachfolger Jesu, wir müssen nicht alles ertragen. Ich sollte langmütig sein und sanftmütig, aber ich sage es ganz praktisch, wenn immer jemand zu mir kommt mit zweiter oder drittrangiger Frage und immer wieder mir das aufbürde will, aber Unruhe in die Gemeinde bringt, dann muss ich ihn zurückweisen. Ja, und es ist auch für euch, dass ihr die Freimut habt, wenn Leute immer wieder euch von ihren Hobbys erzählen, was sie so für grundlegend deklarieren. Wir dürfen gewisse Streitfragen, die töricht und unweise sind, abweisen. Aber wie? In welcher Haltung? Paulus sagt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegenüber jedermann. Das ist das Erste. Dass wir trotz allem, ich weiß, dass es manchmal auch sehr, auch gerade in der Endzeit, wo so viel Unsinn auch auf uns allen aufprallt, dass wir trotzdem die Kontenance bewahren und in unserem Zurückweisen, in unserem Kämpfen immer noch Christus verherrlichen. Ja, der Herr Jesus hat manchmal die Peitsche genommen, manchmal ist das auch dran, aber in der Regel war er doch milde, hat nicht gestritten. Er war fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Vieles müssen wir als Nachfolger Jesu ertragen, auch gerade was in dieser Welt so vor sich geht. Ja, auch gewisse Ansichten. Manchmal ist es Zeit, vorzubrechen und zu sagen, stopp. Manches muss man auch als Nachfolger Jesu ertragen. Er soll aber mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Er sagt letztendlich auch hier, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Es gibt so viele Leute auch unter uns Geschwistern, die sehr gut meinen, aber so manchmal sehr unweise auch vorbrechen. Ja, und dann ist manchmal mehr zerstört als gewonnen. Paulus sagt, kämpfe entschieden, trete entschieden ein. Und er sagt jetzt auch, für was? Für den einmal überlieferten Glauben. Nochmal, nicht für unsere Schwerpunkte, die wir in unserem Leben so erkannt haben, die wir so als Hauptpunkte nehmen, sondern für den einmal überlieferten Glauben. Ein Stück weit auch für die Tradition. Wir müssen den Glauben, und das ist, denke ich, auch was sehr Erleichterndes, nicht neu erfinden. Sondern die Bibel, und wir leben seit 2000 Jahren vom neuen Bund her, sind vor uns auch schon Leute gegangen, die Erkenntnis hatten. Ja, wir dürfen diesen überlieferten Glauben, angefangen vom Herrn Jesus, die Apostel, den dürfen wir ein Stück weit weitertragen. Und ich bin immer sehr vorsichtig in Bezug auf, wieder, es gibt wieder die neuesten Auslegungen, die neuesten Trends, den neuesten Gemeindewachstum. Wir haben es eigentlich sehr einfach. Ja, wir bleiben in dem, was geschrieben ist, was uns überliefert worden ist. Wir haben die Bibel und da steht alles geschrieben, was wir brauchen. Und ich denke gerade in Bezug hier auch diese Allgenügsamkeit der Bibel. Ja, Paulus sagt dem Timotheus auch, die Schriften haben die Kraft, dich weise zu machen. Ein Gläubiger ist eigentlich sehr einfältig. Er bleibt am Wort Gottes und schaut, was geschrieben steht und das wendet er dann an. Und ich denke auch gerade in Bezug auf diese Tradition, das, was uns überliefert worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet. Ich habe das schon selbst erlebt, dass manchmal ältere Geschwister mich darauf hingewiesen haben, Sven, du liest so viel und predigst so aus den Lehrbriefen der Gemeinde. Warum nicht mehr Evangelium? Und ich sage, wir predigen genauso das Evangelium. Manchmal ist da ein bisschen so eine falsche Wahrnehmung. Aber es ist oft so unter den Gläubigen auch die Meinung, ja, das, was in den Evangelien steht, das ist ja Jesu Wort. Und das, was die Apostel dann in den Lehrbriefen, das ist halt Apostelwort. Es ist wichtig, dass wir den ganzen Ratschluss, die ganze Bibel für Gottes Wort nehmen. Und vielleicht auch wichtig in 2. Petrus 3, Vers 2, gerade auch in Bezug auf die Lehrbriefe, das ist ja für uns als neutestamentliche Gemeinde nochmal ein Schwerpunkt. In 2. Petrus 3, Vers 2, da sagt der Petrus, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das, was wir in den Lehrbriefen letztendlich lesen, ist nichts anderes, als was der Herr Jesus geoffenbart hat, an die Apostel weitergegeben hat und dass wir wissen sollen, wie wir im Neuen Testament in dieser Zeit zu handeln haben. Das heißt, nichts anderes, wenn der Judas sagt, kämpft für den einmal überlieferten Glauben, dann sagt er nichts anderes, kämpft für das Wort Gottes und kämpft für das, was geschrieben steht. Wisst ihr, dieses Buch, ich sage es ganz ehrlich, ihr könnt mir alle, und ich bin ein Bücherfan, ihr könnt mir alle Bücher dieser Welt, alle Weisheiten dieser Welt in eine riesige Bibliothek stellen und daneben ein Buch, die Bibel. Ich würde 100% mich immer wieder für dieses Buch entscheiden. Dieses Buch ist wirklich Gold wert. Es macht uns weise. Da steht alles drin, was die ganzen Philosophen und Schriftgelehrten in Milliarden von Büchern geschrieben haben. Hat keine Chance gegen dieses Buch. Deswegen, wenn wir für den Glauben kämpfen, für den einmal überlieferten Glauben, dann kämpfen wir für das, was geschrieben steht, für die Bibel. Und das ist für unsere Zeit vielleicht eine große Torheit. Und trotzdem wollen wir dafür einstehen. Judas fordert die Geschwister auf, für Glaubensinhalte zu kämpfen. Die Bibel ist kein Menschenwerk. Sie dient zum Wachstum und zur Weisheit. Ein Buch. Und Gott sagt, du hast alles, was du brauchst, was zum Leben und zum Sterben notwendig ist. Das ist in unserer Zeit natürlich sehr angegriffen. Der Teufel setzt alles daran, dieses Buch zu vernichten. Ist ja interessant, dass er es nicht macht, indem er es verbrennen lässt, sondern dass er es einfach in Frage stellt. Es ist egal, was wir, wo auch immer wir stehen, wir sollen dafür kämpfen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch, ich weiß, heißt Fahrenheit 451 kennt. Es ist ein Roman, ist kein gläubiger Roman, aber da geht es darum, dass da wird eine Geschichte beschrieben, dass Feuerwehrmänner, die früher dazu da waren, Brände zu löschen, jetzt dazu eingesetzt sind, Feuer zu legen. Und zwar dort, wo Bücher sind, wo Weisheit ist, wo Wissen ist, wo Menschen sich ihre Lebensweisheit holen. Ja, und irgendwann in diesem Roman wacht dann ein Feuerwehrmann auf und sagt, was mache ich hier eigentlich? Wir zerstören das, was wir eigentlich brauchen zum Leben. Und genauso das tut der Teufel. Der Teufel möchte das Wort Gottes zerstören, unser Glauben zerstören. Und wir haben gut daran zu tun, für diesen Glauben einzustehen, zu kämpfen. Lasst uns für den Glauben kämpfen, die Aufforderung zum Kampf. Es ist wichtig, dass du heute Morgen wieder auf dem Schirm hast, okay, wir wollen kämpfen. Es ist aber auch wichtig, wenn wir kämpfen, dass wir wissen, und dann bist du immer im Vorteil, wer sind eigentlich die Gegner? Gegen was kämpfen wir überhaupt? Jetzt können wir wieder sagen, gegen den Teufel, gegen das Fleisch, ja. Aber Judas hat hier einen anderen Schwerpunkt. Er sagt es in Vers 4. Er sagt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Herrn in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Lasst uns für den Glauben kämpfen, aber lasst uns auch die Gegner wissen, gegen die wir kämpfen. Und das Erste, was Judas hier sagt, und das hat mich schon erschrocken. Es haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen. Ich habe mich gefragt, wie kann in der Gemeinde zur apostolischen Zeit geschehen, dass sich dort Menschen hineinschleichen in die Gemeinde. Und jetzt könnte man ja noch diskutieren, ja gut, es kann ja sein, dass sich mal da einer einschleicht. Aber er sagt, es sind etliche eingeschlichen und zwar unbemerkt. Nochmal, wie kann es sein, dass sich in eine Gemeinde viele Leute einschleichen, etliche, und du merkst es noch nicht mal? Das hat mich an Offenbarung 3, Vers 2, an diese Gemeinde erinnert, die sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Und wenn es zur damaligen Zeit schon war, dass die Leute eingeschlafen sind in der Gemeinde, dass sie nicht mehr nach dem Evangelium gewandelt sind, wie viel mehr heute in der Zeit, wo die Menschen überhaupt keinen Plan mehr haben, was richtig und falsch ist. Und das ist das Problem. Es haben sich etliche eingeschlichen in die Gemeinde und sie haben es noch nicht mal mehr gemerkt. Und das ist das Problem. Und das Problem ist auch, oder die Herausforderung, die wir als Gläubige haben, der Teufel, der Treiber setzt alles daran, dass du und ich, dass wir so beschäftigt sind, ja, das kennt ihr, in eurem Alltag ist immer irgendwas, irgendwie, irgendeine Bombe platzt immer, irgendwas kommt immer. Und du bist so abgelenkt, voller Sorgen, Nöte, voller wie geht es weiter, dass du dann noch sagen, und jetzt sollen wir noch in die Bibel, jetzt sollen wir noch ins Wort Gottes, jetzt sollen wir noch wachsam sein für solche Dinge. Und der Teufel wird alles daran setzen, dass du nicht merkst, was bei dir und in deiner Gemeinde vielleicht gar nicht mehr richtig läuft. Wir bemerken noch nicht mal das Offensichtliche. Diese Menschen, die sich dort zur damaligen Zeit eingeschlichen haben, Judas sagt, es waren Gottlose. Im Vers 20 sagt er, die den Geist Gottes nicht haben. Und ich frage nochmal, wie kann das sein, dass sowas in die Gemeinde hineinkommt? Aber das ist genau das, was wir heute auch in einer Zeit haben, wo die Leute, die Gläubigen, überhaupt nicht mehr prüfen, was sie sich dem eigentlich aussetzen. Ich habe mir das vorgestellt, ich bin noch keine 50. Wie war das früher? Wenn du früher deine Lehren oder deine Lehren, Ansichten, Meinungen irgendwo preisgeben wolltest, dann musstest du ja irgendwo in eine Gemeinde hineingehen oder in eine Gemeinde hineinkommen. Und das war hoffentlich gar nicht so einfach. Da hast du nicht einfach gesagt, jetzt kommt mal der Bruder, den ich nicht kenne, auf eine Plattform und predigt mal seine Weisheiten. Wenn du gescheite Älteste hast, dann passe die auf. Aber die Zeit, in der wir leben, die ist ganz anders. Heute kann jeder Hans Wurst, Entschuldigung, der meint, er hat was zu sagen, der nimmt sich einfach eine Kamera, nimmt sich auf, stellt es auf YouTube oder wo auch immer und sagt, ich weiß, wie es läuft. Jetzt hast du das nächste Problem, die Gläubigen, die das hören, ich habe jetzt ein Video gehört, den kannte ich nicht, den habe ich noch nie gesehen, der hatte Auslegung über Scheidung und Wiederheirat gebracht. Ich dachte mir nur, als ich das gehört habe, die ersten 3 Minuten, der hat überhaupt keine Ahnung, was er redet. Von Heilsgeschichte hat er überhaupt keine Ahnung. So, aber die Kommentare darunter waren, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Endlich weiß ich, wie es zu laufen hat. Endlich habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Wisst ihr, wir können jetzt lachen. Aber wärst du in der Lage, so etwas zu demaskieren? Wisst ihr, es wird gefährlich dann. Du wirst dir deine Antwort auf deine Fragen dann suchen, wenn du betroffen bist. Und derjenige, der dir in deine Karte spielt, dem wirst du zuhören. Wenn du aber ein Fundament hast und weißt, was Gott dazu sagt, dann bist du weniger anfällig. Judas sagt, die haben sich Gottlose eingeschlichen und er nennt hier 2 Merkmale. Ich denke auch, die sind für uns wichtig, dass wir einfach erkennen können, was ist falsch. Er sagt, einmal ist das Problem dieser Leute, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und das andere ist, dass sie den Herrscher, Gott, unseren Herrscher und den Herrn Jesus Christus verleugnen. 2 Merkmale, die er hier bringt, die für uns wichtig sind. Einmal, sie verkehren die Gnade Gottes in Zügellosigkeit. Das heißt letztendlich nichts anderes, das nennt man in der Theologie Antinomismus, das heißt Antinomismus, das heißt Nomos ist das Gesetz, Anti ist dagegen. Sie sagen letztendlich, diese Lehrer, die dort eindringen in die Gemeinde, sie sagen, ich sage es mal mit meinen Worten, du, Jesus hat dir vergeben, du bist aus Gnade gerechtfertigt. Und da würden wir sagen, ja, Amen. Aber jetzt kannst du so leben, wie du möchtest. Ja, die Gnade ist alles, was zählt. Und das ist das, wo wir jetzt sagen, ihr schüttelt den Kopf. Ich habe euch am Montag oder Dienstag, wenn ich hier war, vom freiheitsliebenden Christen erzählt, der zu mir gesagt hat, ich bin ein freiheitsliebender Christ. Zur Freiheit hat Christus mich berufen, ich mache jetzt, was ich will. Der Herr vergibt mir immer wieder. Und ich bin nicht der Einzige, den ich so habe hören sagen. Ja, Paulus sagt was ganz anderes. Er sagt in Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Der Jesus hat gesagt, wir haben es auch am Dienstag gehabt, wer mich liebt, der hält keine Gebote. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja, ein Zeichen, ein Merkmal der Wiedergeburt ist, dass wir bestrebt sind, nach seinen Geboten Ausschau zu halten. Nicht, weil wir dadurch gerettet werden, keine Frage, aber uns zieht es, weil der Heilige Geist uns wieder geboren hat. Es ist ein Merkmal, dass wir nicht in der Zügellosigkeit, in den Begierden des Fleisches permanent ununterbrochen wandeln können. Es geht nicht. Und das ist auch hier vielleicht an dich. Sie haben die Gnade in Zügellosigkeit verkehrt. Vielleicht ist bei dir heute Morgen etwas, wo in deinem Leben bereinigt worden werden muss, weil wir letztendlich auch ein Stück weit die Gnade lax gemacht haben. Und Geschwister, sind wir ehrlich, es geht doch schnell. Ja, wir können so dankbar sein, dass wir so einen wunderbaren Herrn haben, der uns immer wieder zur Buße ermutigt und sagt, kommt zu mir. Ja. Bekennt eure Sünden, er ist treu und gerecht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Gnade nicht in Zügellosigkeit verkehren. Und das Zweite ist natürlich genauso wichtig, sie verleugnen Gott und den Herrn Jesus Christus. Was heißt das? Sie leugnen seine absolute Herrschaftsrecht, seine Gottheit, seinen stellvertretenden Tod, seine Auferstehung. Kurz gesagt, sie leugnen jede wichtige Lehre über Christi Person und sein Werk. Und stehen lehrmäßig dem Evangelium, dem Wert des kostbaren Blutes Christi und der Tatsache, dass er der einzige Heilsweg ist, feindselig gegenüber. Das sind 99% Pastoren, Pfarrer und Priester, die heute von der Universität kommen. Und ich denke, das ist offensichtlich. Aber wie sieht es bei uns aus? Gerade in Bezug auf den Herrschaftsanspruch Jesu Christi. Der Jesus, 2. Korinther 5 heißt es, er hat deshalb diejenigen erkauft, dass sie, die jetzt leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den leben, der sie erkauft hat. Wisst ihr, ich kann theoretisch alles bejahen, was die Schrift sagt, und ich sage, Herr Jesus, du bist mein Herr, aber praktisch gesehen, was heißt das für meinen Alltag? Ich ehre der Herr. Ich habe vor ein oder zwei Wochen über das Vaterunser gepredigt. Ja, ganz konkret, wie sieht es in deinem Leben aus? Was betest du? Ich mich meiner mir, Herr Jesus, segne diese vier? Oder kann ich wirklich von Herzen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt? Es ist interessant, dass es im Vaterunser gar nicht um uns geht, in erster Linie, sondern um Gott. Ja, auch hier wieder, wisst ihr, es können sich manchmal, und man weiß nicht in der Judas-Gemeinde dort, was das für Leute waren. Das waren wahrscheinlich Wanderprediger, ja, die irgendwo eine offene Tür gesucht haben. Aber wie viele Wanderprediger stehen vor deiner Tür, vor deinem Herzen und klopfen an und sagen, du mach uns mal ein Stück weit die Tür auf. Nochmal, wir sind aus Gnade gerettet. Das dürfen wir niemals, ja, kleinreden. Wir werden immer wieder fallen und trotzdem, wir wollen dem Herrn Jesus nachfolgen und seine Gnade nicht verkehren. Also, hier auch zusammenfassend, Judas beschreibt falsche Lehrer. Die Merkmale sind Freizügigkeit und Leugnung von Gottes Herrschaft und der Person Jesu Christi. Auch hier ist es wichtig, Geschwister, dass wir dafür kämpfen. Für Gott, für unseren Herrn Jesus, für die Lehre. Wisst ihr, die Menschen da draußen sind krank, sie sind tot, in Sünde. Und das waren wir auch, wir sind nicht besser. Und das einzigste Heilmittel, das uns gerettet hat, ist das Evangelium. So, wenn du da draußen irgendeinen Krebskranken hast oder irgendwie und du sagst, hier ist das Medikament, das du brauchst und du gibst ihm nur Placebo-Effekte, wisst ihr, der kann sich vielleicht einreden, bis, oh, es wird vielleicht besser, ja, Placebo, das ist gar nicht, das funktioniert eine Weile und irgendwann merkst du, das ist ein Bluff. Das bringt nichts. Das führt nicht zum Leben, das führt dich in den Tod. Und wir haben heute einen Auftrag, wir verkündigen das Evangelium, das biblische Evangelium, und wir tun gut daran, dafür zu kämpfen, dass die Menschen zum Leben kommen. Und dass du und ich, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dass wir auf der rechten Spur bleiben. So gut ist unser Gott, dass er uns das heute Morgen nochmal vor Augen führt. Wo haben sich gewisse Dinge bei dir eingeschlichen oder in die Gemeinde? Gegner, falsche Lehren. Wo nimmst du die Gnade Gottes als Freibrief, um gewisse Dinge zu rechtfertigen? Im Hebräer 12 heißt es, wir sollen nach Heiligung streben, nach Gerechtigkeit und Heiligung. Nicht aus meiner Kraft, ja, aber aus seiner Kraft. Wir sollen in der Spur bleiben. Wo leugnest du ganz konkret die Herrschaft Christi in deinem Leben? Auch als Gemeinde, wo bauen wir Gemeinde nach unseren Vorstellungen? Das führt uns zum letzten Punkt. Wir haben gesehen, wir sollen für den Glauben kämpfen, für einen guten Kampf. Wir wissen, wer unsere Gegner sind, zumindest hier beim Judas. Und jetzt natürlich auch die wichtigste Frage, ja, wie kämpfen wir? Ja, wie soll man kämpfen? Ganz praktisch. Und das sagt uns der Judas im Vers 17 und Vers 20 im Judasbrief. Er sagt, ihr aber, Geliebte, du, der du zum Herrn Jesus Christus gehörst, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Das ist eigentlich hier so einfach, Geschwister. Er sagt letztendlich, um diesen Kampf zu kämpfen, sollst du dich daran erinnern, was die Apostel gesagt haben. Ich erweitere es jetzt. Wir sollen uns daran erinnern, was im Wort Gottes steht. Du und ich, wir sollten uns niemals einbilden, diesen Kampf da draußen, der mit der Welt, mit dem Teufel, dass wir diesen Kampf alleine in unserer Kraft kämpfen könnten. Die Bibel sagt, wir haben eine kleine Kraft. Und Paulus sagt, ich bin schwach. Aber genau das ist das Ziel. Wenn wir erkennen, dass wir klein sind und dass wir gar keine Kraft in uns selbst haben, dann wird es uns immer wieder zu Gott und zu seinem Wort führen und wir werden von ihm aus Kraft haben. Die einzigste Möglichkeit, wie ich diesen Kampf kämpfe, ist, wie stehe ich zum Wort Gottes? Noch praktischer, du hast nur so viel Kraft, wie du im Wort Gottes verhaftet bist. Und sonst gar nichts. Das Wort Gottes ist so wichtig. Jeden Tag müssen wir uns aus seiner Kraft erbauen. Und das Wort Gottes ist so wichtig, weil er Judas ja auch sagt, er sagt in Vers 17, ihr sollt euch daran erinnern, warum, als sie euch sagte, die Apostel, an die ihr euch erinnert, was? In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Uns, und damit meine ich jetzt, sagen wir, bibeltreue Christen, die sich auch hier auf solche Konferenzen sammeln, uns wird oftmals vorgeworfen, dass wir sehr engstirnig sind, dass wir uns nur immer über das Schlechte unterhalten, dass wir uns nur um den Teufel und um die Endzeit drehen. Wir täten schlecht daran, wenn wir uns wirklich nur um diese Dinge drehen. Ja, das Evangelium ist mehr als nur der Teufel und die Endzeit und der Abfall. Aber gleichzeitig, wenn ich im Wort Gottes nicht zu Hause bin, dann weiß ich nicht, dass diese Entwicklungen kommen und dass da Spötter kommen und dass da Menschen kommen werden, der brüllende Löwe, der dich nur eins im Ziel hat, dich vom Glaube wegzuführen. Und deswegen muss ich mich daran erinnern, was haben die Apostel gesagt, was hat der Jesus gesagt? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. An wen denkst du da? An deinen Nachbar, oder? Aber dass er dich verschlingen kann, daran denkt man gar nicht. Ja? Und Matthäus 24, 25 sagt, Gläubige, es werden schlimme Zeiten eintreten. Wacht und betet. Bleibt an mir dran. Seid nicht wie die törichten Jungfrauen. Bleibt wach, kämpft für den Glauben. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die du und ich treffen müssen, immer wieder im Glauben. Will ich Baal dienen oder will ich dem Herrn dienen? Will ich aufwachen oder will ich schlafen? Ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen und die muss ich immer wieder treffen und die muss ich immer wieder treffen. Meine Motivation, sagen wir, durchzuhalten, nicht aus meiner eigenen Kraft, der Herr Jesus bringt mich durch, wenn ich an ihm bleibe. Meine Motivation ist, dass der Herr Jesus eines Tages sagen wird, wenn ich bei ihm bin, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Knecht. Es sollte auch deine Motivation sein, du guter und treuer Knecht. Ich bin fürs Evangelium eingestanden, aus deiner Kraft. Ich bin einfach kindlich am Herrn Jesus dran geblieben. Wir verharren in der Apostellehre. Wir werden Männer und Frauen der Schrift. Aber der Jesus sagt durch Judas in Vers 20 noch eines: Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf den allerheiligsten Glauben, das heißt Apostellehre, und betet im Heiligen Geist. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes, aber das ist die halbe Miete. Judas sagt, wir beten im Heiligen Geist. In der Theorie ist alles so einfach. In der Praxis ist alles so umkämpft. Aber der Herr Jesus hat es uns so leicht gemacht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum in unseren Kreisen, auch in der Christen allgemein, so viel Lauheit ist? So wenig Kraft? Und wenn man die Bibel liest, was da alles auch in den Gläubigen war, man fragt sich manchmal, was war bei denen anders? Und gerade wenn man die Biografien liest, ich lese so gerne Biografien, das Tagebuch von Georg Müller, Hudson Taylor, David Brainerd, John Wesley, und du siehst, was war da für eine Gewalt dahinter? Man fragt, das müssen ja extra Männer gewesen sein. Stimmt nicht. Sie waren auch Sünder in der Hand eines gnädigen Gottes. Was haben sie anders gemacht? Sie haben ihre Bibel betend gelesen. Sie waren Männer der Schrift und Männer des Gebets. Frauen der Bibel, Frauen des Gebets. Wisst ihr, es gibt in der Bibel ein Gleichnis, sagt der Herr Jesus, da war eine Witwe, die ist immer wieder zum ungerechten Richter gekommen. Immer wieder und hat ihn immer wieder betört. Und irgendwann hat er gesagt, mir reicht's, ich gebe dir, was du willst. Der Jesus möchte uns damit sagen, anhaltendes Gebet ist der Schlüssel, ja, zum Sieg. Und dann sagt der Jesus am Ende, werde ich diesen Glauben finden, wenn ich wiederkomme werde auf Erde? Frag dich heute Morgen mal, ohne daraus ein Gesetz zu machen, wie sieht dein Gebetsleben aus? Betend über die Schrift verharren, Einsicht bekomme, Leben, ja, Licht zu bekommen. Wisst du, kannst mir, und ich meine es im Ernst, du kannst mir vor unserer Gemeinde 500 Martha stellen. Und ich würde sie nicht nehmen, wenn ich zur Auswahl hätte eine Maria, die zu Füßen Jesus sitzt und zuhört und dann aufsteht und das tut, was der Herr macht. So viel Action in unseren Gemeinden, so viele Programme, so viele Visionen, so viele Kurse und so wenig Kraft. Die Bibel sagt beten und die Bibel. Zum Schluss sagt er, bewahre dich in der Liebe Gottes und hoffe auf die Barmherzigkeit. Wisst ihr, wir werden alle, auch wenn wir jetzt wieder ein Stück weit zugerüstet sind, wir werden wieder Fehler machen. Ja, und unsere Disziplin und unser, sag mal, aufgeputscht sein, wenn er überhaupt aufgeputscht sei, ich hoffe, ein bisschen motiviert, zum Gebet und zur Bibel, das wird wieder nachlassen. Das Einzige, was mein Fundament ist, die Liebe Gottes, die er zu mir hat, treibt mich zur Schrift und zum Gebet. Und du wirst fehlen, Petrus hat gefehlt, Mose hat gefehlt, David hat gefehlt. 1. Johannes 4 sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist auch das Motto dieser Predigt. Wir kämpfen für ihn, weil er für uns gekämpft hat. Und das wünsche ich uns, dass wir Männer und Frauen der Bibel und des Gebets werden, für den Glauben eintreten, damit Menschen heute noch sehen, dass es auch Hoffnung gibt. Ich möchte beten noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns zu was Herrlichem gemacht hast, Herr, zu Kinder Gottes. Und wir dürfen dir nachfolgen, nicht in unserer Kraft. Wir danken dir, Herr, dass du vorangehst, dass du für uns kämpfst. Aber wir wollen auch mutig für dich einstehen, Herr, für deine Wahrheit, die du uns übermittelt hast. Wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist. Und Wir danken dir, Herr, dass du Mitleid hast mit unserer Schwachheit und dass immer wieder auch an unserer Herzenstüre Dinge stehen, Menschen stehen, die uns von deinem wunderbaren Evangelium abhalten. Herr, wir wollen dafür kämpfen. Wir wollen in der Schrift verharren. Wir wollen im Gebet bleiben, damit du, Herr Jesus, zum Ziele kommst mit uns. Wir danken dir dafür, dass du so gnädig bist. Amen.